Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Pitt ist im Urlaub, macht Duckface-Fotos in NBA-Hallen, wenn ich das bei Insta richtig gesehen habe. Daher vertritt ihn in dieser Woche, ihr hört ihn schon lachen, beim Fever Pitch Podcast, genau wie im Newsletter, Alex Steudel. Hallo Alex.
Hallo, das kann ich natürlich nicht gutheißen, diese Ansage hier. Soll ich gleich melden, wenn ich ihn höre. Soll ich dich verpetzen.
Mach das gerne, aber dann darf er das nicht bei Insta einfach so öffentlich posten. Wir können auch davon ausgehen, dass Pitt sich im Ausland wahrscheinlich besser benimmt als die meisten Fußballchaoten auf Europacup-Trips.
Ja, das ist natürlich auch nicht sehr schwer, ne? Also sich besser zu benehmen als das, was gestern passiert ist in Neapel. Ist relativ leicht.
Grauenhafte Szenen. Du hast das im Newsletter ja auch schon thematisiert, gleich im Einstieg schreiben müssen, weil das natürlich das ist, was auch die ganzen sportlichen Geschichten dann am Europacup-Spieltag in den Schatten gestellt hat.
Ja, ich bin da immer auch persönlich beleidigt irgendwie, weil ich denke, wir haben eine schöne Woche, wir haben Champions League, wir haben eigentlich diese Frankfurter Fans, die natürlich, wo man weiß, die sind so ein bisschen schwierig und manchmal gewaltbereit. Uli Hoeneß hat ja kürzlich im Doppelpass auch gesagt, dass Eintracht Frankfurt ein Fanproblem hat. Und trotzdem denkt man, mein Gott, so ein tolles Spiel. Und dann gibt es diese Problematik mit den Fans, die nicht hin dürfen, dann fahren trotzdem ein paar hin. Und dann benehmen die sich so dermaßen daneben, dass es irgendwie, da schämt man sich wirklich als Deutscher dafür.
Aber wir müssen natürlich nochmal sagen, es sind nicht die Fans, sondern es ist ja nur ein Teil der Fans, nicht, dass wir da irgendwie missverstanden werden bei Twitter.
Natürlich, es sind nur die Fans, die gewaltbereit sind, natürlich, die irgendwie nichts Besseres zu tun haben als, also muss man sich mal vorstellen, ich steige in ein Flugzeug und fliege nach Neapel und das Einzige, was ich vorhabe, ist dort mich zu prügeln und irgendwelche Leute anzugreifen, das ist ja wirklich krank irgendwie.
Berti Vogts hätte damals gesagt, das kann man auch zu Hause mit der Ehefrau ausleben.
Das waren noch Zeiten, wo man sowas straffrei sagen durfte, aber die haben sich ja zum Glück geändert, die Zeiten.
Man hat ihn damals vielleicht auch ein bisschen missverstanden. Apropos missverstanden, da gibt's noch einen, der sich derzeit und generell immer ein bisschen missverstanden fühlt. Gianni Infantino, der gerade frisch im Amt bestätigte FIFA-Boss. Und dem brennt etwas unter den Nägeln, dass er bei uns hier unbedingt loswerden will. Hören wir mal.
I have a few questions as well for you. Actually, because there are a few things which I really don't understand.
Na Gianni, dann schieß mal los, was willst du wissen?
I don't understand, for example, why some of you are so mean. Why? Why? I don't get it. We work hard, I work hard, the whole FIFA team works hard. We don't steal, we don't profit.
Der macht doch nichts Böses. Warum sind wir alle so gemein zu dir?
Ich verstehe das auch nicht. Ich weiß nicht, warum bist du so gemein, Malte? Also ich verstehe es auch wirklich
ja,
nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Wirklich, also das ist doch so ein netter Mann. Der denkt nur an das Gute, der glaubt nur an das Gute im Menschen, vergibt seine Weltmeisterschaften immer nur in schöne Demokratien, wo alles in Ordnung ist. Geld spielt gar keine Rolle. Irgendwelche demokratischen Grundgedanken spielen auch überhaupt keine Rolle. Also das ist doch alles vollkommen okay. Warum sind wir alle so gemein zu diesem armen Mann?
Zumal der schon so eine schwerere Kindheit hatte, der war rothaarig. Also kann das nicht mal aufhören mit dem Gemobbe?
Ja, aber die Haare sind ja weg und trotzdem wird gemobbt. Also ich verstehe es einfach nicht.
Und du hast es gesagt, mit dem Geld. Im Grunde geht es der FIFA nicht um Geld. Die nehmen sogar viermal weniger ein als die Premier League. Also warum hauen alle auf die FIFA ein?
Das Schönste finde ich ja, dass sie jetzt die Menschenrechtssituation in Katar untersuchen wollen. Das war wirklich die Meldung der Woche, fand ich. Jetzt, wo alles vorbei ist, wo sozusagen der Wasserfall durch ist und ausgetrocknet, jetzt sagen sie, ah gut, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir das Geld auf dem Konto. Jetzt schauen wir mal nach, ganz objektiv, im Rahmen unserer auch sehr lustigen Wahlen. Also das finde ich auch ganz toll, dass der FIFA-Präsident, also A, finde ich es natürlich toll, dass der FIFA-Präsident per Applaus gewählt wird. Also ich habe schon immer mal davon geträumt. Also ich hätte es auch mal toll gefunden, wenn ich irgendeinen Job bekommen hätte mit einfach nur mit Abstimmung der Redaktion. Weißt du, da kommst du rein und dann klatschen einfach ein paar und sagen, alles klar, sie haben den Job. Aber bei der FIFA ist eben alles ein bisschen anders.
Applausometer hieß das früher in den 80ern. Erinnerst du dich in den Spielshows und was, wo das gerne verwendet wurde?
Absolut, stimmt, du hast recht. Also das sind wahrscheinlich die Vorfahren dieses Abstimmungsmodus. Ja, wir müssen auch mal ein bisschen selbstkritisch sein. Heute ist ja Donnerstag, das ist der Tag der Selbstkritik. Wir haben natürlich auch jetzt nicht allzu viel dagegen getan, außer jetzt zu sagen, oh, wir sind jetzt gegen den Infantino. Ich meine jetzt den DFB. Wir haben nicht mal einen Gegenkandidaten, ja, weil er ja chancenlos ist, aber das kann ja auch mal ein Signal setzen, dass man einen Gegenkandidaten aufstellt. Also wir tun jetzt auch nicht sonderlich viel dafür, das alles dagegen vorzugehen. Und ich sage jetzt mal, die Kapitänsbindenproblematik, da werden wir jetzt gar nicht alles wieder aufrollen. Aber wir machen jetzt auch keine besonders gute Figur bei der ganzen Geschichte.
Das mit der Binde hat sich ja erledigt. Das wird jetzt einfach auf Schwarz-Rot-Gold umgestellt und dann haben super. Alle, aber auch wirklich alle, nichts mehr zu meckern, sogar die, die wir eigentlich gar nicht als Befürworter haben wollen.
Ja, ist Rudi Völlers Idee gewesen, glaube ich, ne?
Mega, ja. Ja.
Rudi Völler hat wirklich lauter lustige Ideen, finde ich. Also er hat ja, er ist immer so ein bisschen, er wirkt immer so ein bisschen von gestern auf mich, ne? Also diese Idee jetzt oder dieses, man muss diesen jungen Spielern einfach nur dieses Wir-Gefühl mal, also die müssen jetzt einfach ein Wir-Gefühl haben, dann ist alles wieder in Ordnung. Also das sind so diese 90er-Jahre-Sprüche.
Ich finde ja auch, dass die Fußballakademie gar nicht irgendwie jetzt groß auf Passspiel oder irgendwas Wert legen will, sondern deutsche Tugend. Mal ordentlich grätschen, jemanden einfach fett von der Wiese grätschen.
Ganz genau sieht's aus. Und wo haben wir das wunderbar gesehen letztes Wochenende? Unserem Freund auf Schalke. Wunderbar. Einsatz bis zum Tod des Rasens. Wir brauchen mehr Henning Matriciani in der Nationalmannschaft. Das ist wahrscheinlich die Lösung. So Typen, die einfach, wenn gar nichts mehr geht, einfach beide Beine ausfahren, Kopf zwischen die Schultern. Ich sag's mal, da wieder Scheiß auf die Technik. Ja, so kann es natürlich auch funktionieren.
80er-Jahres-Style, das ist das, wo wir auf jeden Fall wieder hinkommen müssen. Und da gab es auch noch nicht so ein Schickimicki wie Latte Macchiato und sowas bei uns. Da gab es noch den guten alten Filterkaffee und das ist ja Rudi Völlers Ding.
Ganz genau. Und der Latte Macchiato hieß noch Latte Macchiato.
Und drei Cappuccini, Cappuccinos, Espressi.
Genau.
Ja. Kann man alles bringen. Ja.
Ah, die guten alten Zeiten, ne?
Aber wir sind ein bisschen abgekommen von Herrn Infantino, den ja eigentlich keiner mag, zumindest von der Journalie nicht. Er fühlt sich missverstanden. Aber es gibt doch jemanden, der ihn mag, und zwar so richtig.
We love you, President.
Fatma Samura, seine FIFA-Generalsekretärin, die liebt ihn. Die hat er wahrscheinlich auch ins Amt gehoben.
Ja, ist auch super, ne? Wenn dann die eigenen Leute sagen, wir lieben dich. Fantastisch, gab wahrscheinlich sofort eine Gehaltserhöhung.
Nein, es geht nicht um Geld bei sowas. Es geht um die Liebe zum Sport und zum Präsidenten.
Sorry, habe ich das vergessen. Ja. Ist ja nur der Amateurgedanke, ist ja wichtig, ne? Der Ball ist rund.
Aber die Lache von Infantino, da muss er auch noch ein bisschen arbeiten. So eine richtige Bösewichtslache, Horst Frank-mäßig ist das noch nicht.
Also er muss auch mal an seinen Reden arbeiten, finde ich, ne? Also das war ja schon bei der WM. Dieses heute bin ich Sklave oder was war das?
Er war Frau, er war behindert, er war schwul, ja, er war Sklave, er war Katari, er war Weltbürger, er war rothaarig, was war der eigentlich nicht? Er hat das Elend der Welt durchgemacht.
Das Schöne an solchen Reden ist ja, dass man dann merkt, in welcher Blase die leben oder in welcher Welt die leben. Also man fragt sich auch, also wenn ich über mich jeden Tag sowas lesen würde, auch inhaltlich natürlich inhaltlich schwere Vorwürfe, dann würde ich ja irgendwann mal denken, also entweder die ganze Welt ist komplett verrückt, das ist wahrscheinlich das, was er denkt, oder irgendwie muss ich doch mal versuchen, mal im Detail auf diese Dinge einzugehen, weil die sind ja so overwhelming sozusagen die Beweislage, dass man eigentlich jetzt nicht einfach nur noch mit, was habt ihr denn gegen mich, warum seid ihr so gemein kommen muss? Das ist ja wirklich wie im Kindergarten, wirklich.
Ja, Kindergarten, ja. FIFA.
Aber wir wollen doch über was Schönes reden.
Du hast
oder?
Recht.
Zum Beispiel über das deutsche Champions League Ausscheiden.
Wie muss man das denn eigentlich einsortieren? Ich meine, klar, die Bayern kommen weiter, sind jetzt wohl auch noch im erweiterten oder im engeren Favoritenkreis natürlich für den Henkelpott, aber der Rest, Dortmund mit einer ganz okayen Ausgangslage, aber trotzdem am Ende verloren. Leipzig vermöbelt worden, Frankfurt auch kein Bein richtig auf die Erde gekriegt. Was bedeutet das für die Bundesliga aus deiner Sicht?
Ja, also es ist natürlich peinlich für die Bundesliga, weil jetzt haben wir die ganzen Jahre uns gefreut, dass wir wenigstens an den Italienern vorbeigekommen sind. Jetzt sind wir nicht mal mehr auf Augenhöhe mit den Italienern. Jetzt sind wir wieder unter ferner Liefen. Natürlich, musst du sagen, ist Bayern immer ein Land für sich sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber also ich persönlich bin jetzt weniger enttäuscht von Frankfurt oder von Leipzig. Ich bin sehr enttäuscht von Borussia Dortmund, weil starke Leistungen im Hinspiel hin oder her, aber dieses, dass sie es einfach nicht schaffen, jetzt seit 10 Jahren mal wieder etwas aufzubauen, bei dem man denkt, okay, da ist jetzt die zweite Kraft und mal was, was länger als ein paar Wochen hält. Immer wieder diese Rückschläge, dann kommt Schalke, dann kommt Chelsea, jetzt gewinnen sie bestimmt gegen Köln, dann werden sie von den Bayern vermöbelt. Das ist für mich sozusagen die Baustelle, das ist das, was mich ärgert. Ich sage das gerade so, weil ich gerade meine Kolumne darüber geschrieben habe, weil ich mich erinnert habe, wie ich vor 11 Jahren im DFB-Pokalfinale in Berlin saß und Klopps Dortmunder die Bayern, sagen Sie jetzt das Wort zum öfteren heute, richtig vermöbelt haben. Mhm. Das war eine Mannschaft, die wirklich auf Augenhöhe war, die im Champions League-Finale stand, die richtig, richtig gut war und dem trotten sie eigentlich hinterher. Und dann könnte man auch mal ein 0-7 von Leipzig ertragen oder ein Aus von Frankfurt, die sich ja nur in Anführungsstrichen nur über die Europa League qualifiziert hat. Aber dass es irgendwie niemanden gibt in der Bundesliga, der es einfach mal schafft, über einen längeren Zeitraum, und zwar länger als, oh toll, wir haben jetzt im Januar und Februar alle Spiele gewonnen, wir sind jetzt wieder ganz toll und dann geht's gleich wieder im Keller. Dass wir das nicht haben, das ist echt schade.
Aber ist das aus deiner Sicht jetzt auch the return of the Mentalitätsdebatte?
Ja, also ich meine, wir haben es ja jetzt schon, ne? Also Champions League ausgeschieden, gegen Schalke plötzlich gestolpert. Und dann sehe ich halt wieder diese Vorzeichen, dieses gut, jetzt haben sie auch ein paar Verletzte, aber das sind für mich immer die klassischen Vorzeichen. Da ist es wieder mal gut gelaufen, dann ist man wieder sehr zufrieden und dann geht's wieder bergab.
Die Verletzung von Julian Brandt, jetzt kurz nach Anpfiff des Chelsea-Spiels, da hatte ich auch schon gedacht, oh Gott, das ist jetzt aber wirklich so ein Ding, jetzt zeigt sich's, ob sie es können oder nicht.
Ja, und Brandt ist ja selber einer, der sehr wechselhaft ist. Jetzt hat er mal eine Zeit lang wirklich gut gespielt. Jetzt ist er verletzt, das ist natürlich Pech. Aber kann es denn sein, dass das eine Mannschaft also aus der Fassung bringt? Emre Can, in der Hinrunde hatte man ihn schon sozusagen fest verbucht auf der Ersatzbank. Dann plötzlich, jetzt habe ich eine neue Einstellung mit 29. Jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. Und so macht er ein paar gute Spiele. Und dann hat man immer, oder ich habe immer so das Gefühl, dann ist man so ein bisschen zufrieden und dann reicht's auch schon. Dann, wenn es dann wirklich drauf ankommt, und ich kann man ja sagen, Champions League Achtelfinale, da kommt es jetzt wirklich drauf an, dann reicht's nicht. Das wäre für sich okay gewesen, aber dann war Schalke vorher und dann kommen für mich halt immer so diese Erinnerungen hoch. Genau, was du gerade gesagt hast. Jetzt geht's wahrscheinlich wieder womöglich wieder in die andere Richtung. Und 1. April, wer glaubt wirklich, dass Dortmund gegen Bayern gewinnt?
Stand jetzt ich nicht, aber es kann so viel passieren. Es ist auch schon so viel passiert in dieser Saison, nur es scheint sich jetzt gerade wieder alles so in die Richtung zu ruckeln, wie am Anfang alle gedacht haben, es am Ende dann sowieso werden wird. Also von daher alles im Prinzip in der Reihe. Aber du hast schon gesagt, gegen Köln werden sie wohl gewinnen. Die Kölner, die ja so in den letzten Wochen auch so Durchhänger hatten, Steffen Baumgart hat es heute in der Pressekonferenz gesagt, lag wohl vor allem am Karneval. Da haben sie vielleicht ein bisschen zu viel gefeiert. Er hat das Ganze vielleicht ein bisschen zu sehr unterschätzt, wie das da in Köln dann ohne Pandemie und Karneval dann abgeht zu der Zeit.
Ja, also ich bin keinesfalls geeignet, als Karnevalsexperte aufzutreten hier, weil Karneval ist deswegen sind wir wahrscheinlich so gut, ne, weil wir einfach Karneval nicht kennen.
Möglich.
Das ist wahrscheinlich die Erklärung. Ja, Kölner ist momentan wirklich nicht besonders gut. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen eigentlich als Aufbaugegner, wie man so schön im Boxen sagt. Deswegen habe ich da jetzt keine großen Bedenken, was Dortmund angeht. Und Köln, ja, hat zwischendurch mal, hatte man gedacht, hoppla, was ist da los? Aber die haben sich jetzt auch so ein bisschen, sag ich mal, wieder eingeschwungen, wie du es gerade gesagt hast. Schade eigentlich.
Wenn wir auf die anderen Champions League Teilnehmer, Ex-Teilnehmer, müssen wir jetzt sagen, gucken, die am Wochenende dann eben auch noch dran sind. Auch ein Spitzenspiel natürlich. Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt, von denen Oliver Glasner ja in der letzten Woche auch schon ein bisschen, ja, über seine Mannschaft ein bisschen abschätzig gesprochen hat, auch wenn er es nicht ganz ernst meinte, aber sie als Trottel bezeichnet hat, nachdem sie ja so gut performt hatten, dann aber jetzt mittlerweile in der Liga ja auch schon dreimal in Folge nicht gewonnen haben, einmal davon sogar verloren haben.
Ja, und ich meine, hinter ihnen steht Mainz, zwar mit ein paar Punkten Abstand, aber Mainz ist ja gerade in Fahrt und bei Frankfurt ist gerade eine Phase, in der es wirklich darauf ankommt, sag ich mal, nicht den Worst Case diese Saison zu haben, nämlich ausgeschieden im internationalen Geschäft und womöglich nicht mal einen internationalen Startplatz in der nächsten Saison. Und das ist eigentlich schade, weil die Mannschaft ja wirklich zwischendurch mal ganz begeisterten Fußball gezeigt hat. Also ich war wirklich Frankfurt-Fan, wie es halt so ist, immer nur ein paar Spiele lang. Und dann geht es wieder bergab. Was einfach dieser Liga fehlt, sind einfach konstante Mannschaften, die einfach über einen längeren Zeitraum das zeigen, was sie halt manchmal nur 2-3 Wochen zeigen. Ne? Diese ganzen Bolognani und Götze und so und Lindström, das ist einfach super Fußballer, macht total Spaß, denen zuzugucken, aber irgendwie dann läuft es halt plötzlich nicht mehr. Und dann finden sie sich halt auf Tabellenplatz 6 wieder. Kaum zu glauben bei so einer Mannschaft. Und dass der Trainer da sauer ist, ist klar. Ne? Wenn er nicht schuld ist, ist er sauer. Also vielleicht beides, ich weiß es nicht.
Aber das war ja bei Frankfurt auch schon in den von uns schon eben besungenen 80ern mal so. Launische Diva vom Main.
Ja, das stimmt. Mit komischen Fans. mit ein paar komischen Fans.
Waren die damals auch schon komisch? Oder gab es da auch schon komische? Ich erinnere mich nicht mehr so genau.
Ich erinnere mich auch nicht. Ich weiß nur, dass mein erstes Bundesligaspiel, das ich als Kind besucht habe, war VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Ja, und wir haben gewonnen, also wir, die Schwaben.
Mainz war HSV gegen Bayern.
Oh.
Die Bayern haben gewonnen.
HSV gegen Bayern. Ja. Und die Bayern haben gewonnen. Dann ist das Spektrum sehr groß, welches Spiel das gewesen ist.
Es war im März 1987.
Gottes Willen.
Lang, lang ist her.
Lang ist her, ja. Das war aber auch schon nach der HSV-Zeit.
Ja, kurz bevor sie dann nochmal Pokalsieger wurden.
Ja.
Und danach war es vorbei.
Aber jetzt sind sie ja bald wieder da. Der HSV ist ja bald wieder da.
So
also
ist es.
Fragt sich nur, wo er wieder ist. Aber da ist er auf jeden Fall bald wieder.
Nie weg gewesen aus den Gazetten und aus den Schlagzeilen.
Wir schweifen ab.
Das stimmt. Wir wollten noch was zu Union Berlin sagen, weil die ja auch seit dem Bayern-Spiel ja jetzt nicht abgeschmiert sind, aber doch zumindest nicht mehr auf dem Level unterwegs sind, wo sie vorher waren. Also so ein Bayern-Spiel kann dann auch so einen richtigen Dämpfer verpassen.
Ja. Es gibt, glaube ich, Statistiken, ne, dass Mannschaften, die gegen Bayern gespielt haben, danach, selbst wenn sie gewonnen haben, nicht mehr so viel zustande gebracht haben, weil das die letzte Kraft aus den Knochen saugt, so ein Bayern-Spiel. Aber ich finde, dass Union jetzt da jetzt nicht um den Titel mitspielt, das überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Die haben halt wahnsinnig, da hat alles zusammengepasst und jetzt stehen sie halt auf Platz 4, ist ja immer noch super, aber dass die da jetzt nicht auf Dauer oben mitspielen, ich mag ja auch den Fußball nicht so besonders, den sie spielen, aber das war eigentlich klar. Es war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass die da oben mitmischen. Aber ich komme wieder auf den Punkt zurück, Konstanz. Es gibt halt keine Mannschaft, die konstant ist in der Bundesliga, außer Bayern. Bayern ist ja selbst in der Krise dann irgendwie konstant. Also, aber auf eine andere Weise, wie das jetzt vielleicht klingt. Also die haben halt eine Krise und dann gewinnen sie wieder 4 oder 5 Spiele hintereinander. Und wenn die halt 1, 2 Spiele verlieren, dann ist es die Krise und dann gewinnen sie aber auch wieder. Und das schafft eben keine andere Mannschaft. Jetzt kann man sagen, ja, die haben die teuersten und tollsten Spieler und die besten Voraussetzungen. Aber andere Mannschaften wie Dortmund waren ja auch auf dem Level und hatten auch das Geld, um das zu finanzieren, haben es eben nicht geschafft. Und bauen jetzt immer wieder mühsam Mannschaften auf und versuchen es immer wieder mit neuen Trainern. Edin Terzic, der bei dem man ja immer noch nicht so genau weiß, ist das der Richtige, sage ich mal, für Dortmund. Jetzt hat ja der gute Herr Watzke ein großes Loblied gesungen, gestern, vorgestern, auf ihn. Aber er hat noch nie eine andere Mannschaft trainiert, ernsthaft, sozusagen im Profibereich. Und jetzt trainiert er schon zum zweiten Mal Dortmund. Und keiner weiß genau, ob das ein anderer vielleicht besser könnte. Und er weiß vielleicht selber auch nicht. Und Konstanz fehlt einfach. Es fehlt einfach an Konstanz bei allen anderen. Wir haben es gerade gehabt, Frankfurt, Union, Leipzig sowieso, Dortmund. Das ist so ein bisschen die Krux der Bundesliga.
Am konstantesten vielleicht noch Bayer Leverkusen, aber auch wieder anders, als man denkt, weil über Jahre hinaus war das so, Hinrunde toll, Rückrunde um Gottes Willen. Aber jetzt ist es ja gleich konstant, nicht konstant in dieser Saison.
Ja, also sehr überraschender Saisonstart. Natürlich überraschend schwach, jetzt ja schon ganz beeindruckend aufgeholt oder am Aufholen. Sehr interessanten, schönen Stil, finde ich. Hier mit so ein paar wirklich Ausnahmespielern. Mein Florian Wirtz ist klar. Der war aber lange verletzt, aber auch so Leute wie Frimpong und so weiter. Wirklich macht auch Spaß zuzugucken. Aber Platz 9. Ne? alles andere als konstant. Und gut, Leverkusen war jetzt noch nie, wie oft war Leverkusen eigentlich deutscher Meister?
Ja,
ich weiß nicht genau. Nee. Ich glaube so irgendwas zwischen 0 und
minus 2, ja.
Also nee, einmal fast.
Einmal ein paar Minuten lang fast.
Wenn Eigentore nicht zählen würden.
Da war ich auch dabei übrigens, möchte ich jetzt nochmal sagen.
In Unterhaching damals?
Nein, ich war natürlich der einzige Reporter, der ins Olympiastadion gegangen ist, weil ich gesagt habe, ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass Leverkusen Meister wird. Doch, doch, wir gehen alle nach Leverkusen. Und da saß ich ganz allein im Olympiastadion, mehr oder weniger. Und das war eines der unglaublichsten Spiele, was ich hier erlebt habe, weil kein Mensch das Spiel, was da unten passierte, interessiert hat. Da saßen 70.000 Leute und die haben alle nur im Radio oder guckt, wie da unten die Leute, die von denen man schon sah, dass sie die Sky oder damals Premiere-Leute beobachtet haben und wie das Unglück sozusagen für Leverkusen seinen Lauf nahm, war eines der beeindruckendsten Spiele, das ich je gesehen habe.
Ich habe es damals verschlüsselt bei Premiere gehört.
Ja, weil man konnte, genau, man hat es eingeschaltet und hat nichts gesehen. Heute nennt man das The Zone.
Ja, wenn man erfahren war, konnte man aus diesem Gegrissel da irgendwas erkennen. Da sah man schon, dass da jemand lief, aber ja.
Stimmt, du hast recht. Das hast du wirklich gemacht. Das ist wirklich aufopferungsvoll.
Ja, ich war jung und hatte kein Geld. Das war das Problem.
Das ist wirklich aufopferungsvoll. Das ist ja noch schlimmer als heute im Stadion hören.
Aber ich glaube, ich habe es damals so gemacht, dass ich mir den Funkkopfhörer aufgesetzt habe und draußen war. Und dann nur den Kommentar von Marcel Reif gehört habe.
Wirklich verrückt. Ja, so viel zum Thema Bayer Leverkusen.
Die jetzt gegen die Bayern spielen, die Bayern empfangen und wenn ich deinen Ausführungen folgen darf und die richtig interpretiere, eigentlich keine Chance haben.
Also ich gucke hier mal auf die Wettquoten. Sieg Leverkusen, Quote 5,2, Sieg Bayern 1,5. Hm. So, das sagt ja schon einiges aus. Und unter normalen Umständen, auch wenn man so, wenn man schon ein bisschen älter ist, hat man immer so, oh, Leverkusen, Bayern, da gab es ja schon mal so ein paar Kracher für Leverkusen. Ich erinnere mich mal an 4:1, wo es danach drunter und drüber ging bei Bayern in den 90ern. Und es gab schon mal immer wieder Abende, wo es drunter und drüber ging. Aber unter normalen Umständen gewinnen die Bayern. Und wenn sie verlieren, dann verlieren halt wahrscheinlich Dortmund gegen Köln wieder oder irgend sowas Ähnliches passiert.
Dieses Phänomen, vielleicht kannst du mir das nochmal erklären. Warum ist das so? Warum geht das immer im Gleichschritt? Warum kann keiner, auch wenn die Bayern patzen, daraus Kapital schlagen? Das ist so oft schon passiert. Das war letzte Saison, vorletzte Saison, das war in dieser Saison, da hätten manche schon vorbeimarschieren können, aber es ist nie passiert.
Ja, weil die anderen einfach nicht konstant genug sind. Und natürlich ein bisschen auch Kanin vor der Schlange-Effekt, also wenn sie dann gegeneinander spielen. Aber ansonsten ist es immer diese mangelnde Konstanz. Ich weiß auch gar nicht, wie weit so eine Mannschaft wie Dortmund, wie weit das im Kopf immer drin steckt, diese Angst vor Rückschlag, der ja immer wieder kommt. Also wie gesagt, jetzt im Januar und Februar mal zum Glück eine Zeit lang nicht. Aber ansonsten immer kommt und ich weiß, frag mich nicht, das ist wirklich, es ist, eigentlich ist es traurig, weil wir haben immerhin 18 Mannschaften in der Liga, da wird es auch mal noch eine zweite oder eine dritte geben, die mal ein paar Jahre lang da oben mitspielt, hatten wir ja früher immer eigentlich, ne? Also, dass man, da gab's mal die Ära Bremen und dann gab's mal Stuttgart und Gott sogar einmal Wolfsburg. Ich meine, Wolfsburg, stell dir mal vor. Die waren, glaube ich, die waren schon abgeschlagen und sind auch Meister geworden. Also es gab es alles mal, aber eben nie konstant. Die einzigen Konstanten sind einfach die Bayern.
Stefan Effenberg hat mal gesagt, die anderen sind vielleicht alle zu doof. Er hat es ein bisschen härter noch gesagt.
Ich weiß nicht, ob das mit Intelligenz zu tun hat. Natürlich hat es damit zu tun, dass wir da alle Rädchen ineinander greifen und dass da auch das Geld da ist. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, woanders ist das Geld ja auch da. Dortmund ist ja nicht arm und Leipzig ist nicht arm. Und mit ein, zwei guten Spielzeiten kann man sich ja auch das Spielgeld sozusagen erarbeiten, um dann weiter da oben mitzuhalten. Aber das ist eben... passiert eben nicht.
Oder du verkaufst dich an einen Investor für 370 Milliarden, nee, Millionen und kannst trotzdem nichts damit anfangen. Spielst jetzt im Abstiegsduell gegen Hoffenheim. Mit einem neuen Investor übrigens.
777, wie heißen sie?
Partners. 777 Partners.
Also bei 777 muss ich immer an Las Vegas denken. Das sind doch diese einarmigen Banditen. Ne? Ja, wenn du drei Siebener hast, dann hast du was gewonnen.
Ja.
Und genau so ist es ja. Es ist einfach zocken. 78% 0,8% veräußert. von der Kapitalgesellschaft. Hauptsache die Kohle kommt rein und dann klappt's. Oder wenn es nicht klappt, dann ist eben die Kohle weg für immer. Und haben ja viele Vereine, die das so.
Jetzt ist es ja nicht mehr ganz so viel wie unter Windhorst. Jetzt sind es, glaube ich, ja nur 100 Millionen, ne?
Naja, aber das ist ja, trotzdem ist ja das Geld, also diese 777 Partners mussten ja erstmal die Windhorst-Anteile zurückkaufen.
Ach, stimmt auch, ja.
Und dann mussten sie jetzt nochmal, oder wollen sie jetzt nochmal Huni drauflegen. Und da fragt man sich natürlich, warum kaufe ich Hertha BSC Berlin? Ich verstehe es nicht, weil das ist jetzt, die haben ja nicht mal ein tolles Stadion oder irgendwas. Da ist ja nichts Interessantes erstmal. Da ist ja sogar Union Berlin besser. Und irgendwo habe ich gelesen, die wollen ein Imperium aufbauen. Die haben ja schon so einige Vereine gekauft. Die wollen ein Imperium aufbauen. Warum kaufe ich Hertha BSC, wenn ich ein Imperium aufbauen will? Ich verstehe es nicht.
Sie wollen sich nicht ins gemachte Nest setzen. Sie wollen da wirklich was aufbauen. Die haben noch Ehrgeiz. Die kaufen nicht so. City oder so. Nein, da steckt noch Scheiß. Pioniergeist hinter.
Ja, wahrscheinlich werden wir alle in 2 Jahren hier sitzen und sagen, wir haben es ja schon immer gewusst.
Aber Hertha gegen Hoffenheim, das 50+1 Derby sozusagen.
Ja, Hertha Hoffenheim ist natürlich eine sehr interessante Konstellation, weil eigentlich kann Hertha nicht verlieren. Denn Hoffenheim verliert ja immer.
So sieht's aus, ja.
Und zwar 7-mal in Folge. Das ist ja wirklich unglaublich. Und Materazzo 0-5. Das muss man sich mal vorstellen. Neue Besen und so.
Ach, das ist aber Mirko Slomka in Hannover auch mal so ähnlich passiert. Und da hat er irgendwann das Ruder rumgerissen und dann ging's plötzlich besser.
Ja, ich glaube, es gibt ja schon die ersten Berichte, dass er, wenn er nicht am Wochenende gegen Hertha gewinnt, so nach dem Motto, also wenn man schon gegen Hertha nicht gewinnt, dann sollte man vielleicht mal was anderes probieren.
Wäre ja erst der dritte Trainer in dieser Saison in Hoffenheim.
Hoffenheim letzter. Wer hätte es gedacht vor 2 Monaten? Ne? Schalke einen Punkt vom rettenden Ufer weg. Einen Punkt.
Und den?
Hätte man viel Geld verdienen können, wenn man das vorher vorausgesagt hätte.
Und den könnten sie ja vielleicht holen in Augsburg. Mit dem Lauf.
Absolut. Können sie absolut holen, weil 7 Spiele ohne Niederlage. Dann hat Thomas Reis seinen Glückshoodie an. Habe ich gelesen. Ja. Der ist übrigens im Fanshop ausverkauft. Also selbst der Fan glaubt daran. Also das finde ich schon eine irre Geschichte. Schalke, dass die sich, also wir haben sie ja so verspottet. Es war ja ein dankgefundenes Fressen in der Hinrunde. Und dann kommen eben Matriciani und Co. und machen da so einen Auftritt, vor allem jetzt gegen Dortmund. Das war ja absolut, also Weltklasse kann man ja nicht sagen, weil es war ja nicht Weltklasse, aber es war Weltklasse im Abräumen oder wie nennt man das? Mhm. Also Weltklasse im Ärmel hochkrempeln. Toll, also wie die sich da rausgezogen haben. Also da, ich gönn's Schalke auf jeden Fall, die Klasse zu halten, weil wer sich so da unten rauskämpft, der hat's auf jeden Fall verdient. Und Augsburg ist ja auch immer, spielt ja auch immer so ein bisschen eklig, ne? Aber die sind halt heimstark, muss man auch sehen.
Und sie haben in den letzten 6 Spielen Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Es wäre nach dem Gesetz der Serie wieder ein Sieg dran für Augsburg.
Genau, und sie haben ja die meisten Punkte zu Hause geholt.
Aber, weil wir vorhin sagten, Konstanz ist ja nicht in der Liga, wird es wahrscheinlich genau andersrum kommen.
Genau.
Das schließt sich dann ja.
Man muss eigentlich nur das, was wir jetzt alles gesagt haben in der letzten halben Stunde, nehmen, immer genau aufs Gegenteil wetten.
Genau.
Und dann wird man wahrscheinlich einen Haufen Geld verdienen. Nur würde ich nicht empfehlen, auf Hoffenheim zu wetten.
Und insgesamt soll man sowieso ja sagen, diese Angaben selbstverständlich ohne Gewähr.
Ohne Gewähr. Wird es heute eigentlich noch immer dazu gesagt? Ich habe gar nicht mehr drauf
Ich glaube, geachtet. Es steht da noch irgendwo, aber so richtig gesagt, kann ich dir gar nicht sagen. Man denkt es, glaube ich, mittlerweile mit, aber früher in den 80ern.
Ja, früher war ja immer. Das gesagt. Jetzt mal, wenn jetzt hier jüngere Menschen zuhören, muss man ja dazu sagen, weil die verstehen wahrscheinlich gerade gar nicht, über was wir reden.
Das kann sein.
Ohne Gewähr, wird ja immer gesagt, damit dann niemand verklagt werden kann, wenn der Sender behauptet hat, so und so, und zwar nicht so, dann hätte man die ja verklagen können, wenn man darauf gewettet hätte oder wenn man daran geglaubt hätte. Deswegen wurde immer ohne Gewähr gesagt, aber das hat man, ich höre es heute nicht mehr. Also ich habe nie gehört, dass Tor in Augsburg, ja, ohne Gewehr.
Ja gut, das muss man ja eigentlich, müsste man ja eigentlich mitsagen, weil das kann ja 5 Minuten später schon wieder ganz anders aussehen.
Wegen VAR, ne?
Richtig.
Weil mehr ohne Gewehr gab es ja noch nie eigentlich. Aber ich sag immer, VAR ist was ganz Tolles, weil A, gibt zwar viel Diskussion, aber es gab natürlich noch nie so wenige Fehlentscheidungen und ist ja auch beinahe hanebüchen, wenn man sich so alte Zusammenschnitte mal anguckt von Fußballspielen, was da der VAR, also der, den hätten wir eigentlich schon vor 30 Jahren gebraucht. Mhm. Da müssen wir allerdings die ganze Fußballgeschichte neu schreiben, ne? Ich sag mal, WM-Finale 1990 und so, Schwalben und was weiß ich. Aber wo waren wir stehen geblieben? Bei ohne Gewehr, ne? Und bei VAR.
VAR.
VAR ist ja das Tolle, dass man halt jedes Tor zweimal bejubeln kann. Das ist schon, also es ist ein richtiger Spaßmacher, ne? Also es ist was für eine optimistische, vorwärtsgewandte Gesellschaft. Du gehst ins Stadion, es geht 3-0 aus und du jubelst 6-mal.
Du, Freud und Leid liegen so oft so dicht beieinander, nur dank des VARs.
Und es jubelt immer irgendjemand, weil wenn das Tor aber kein wird, dann jubeln die anderen. Also es ist eine Win-Win-Situation.
Das ist doch eigentlich genau das, was die FIFA will, was Gianni Infantino will, for the good of the game, oder was Pierluigi Collina will. Möglichst viel Action, möglichst viel Netto-Spielzeit.
Ja, möglichst viel Tore, möglichst viele Elfmeter, möglichst viel Hand. Ja. Die FIFA-Regel, die modifizierte, ist ja Hand ist immer. So, wenn man das Spiel anguckt, heute, ist ja egal was, ist immer Hand. Und naja. Und sind schon wieder abgeschweift. Ne?
Naja,
das ist doch nur ein ganz normaler 25. Spieltag und die Bayern haben nicht mal so einen großen Vorsprung wie sonst. Eigentlich wird er total glücklich sein.
Übrigens, Gianni Infantino möchte doch noch mal was sagen. Er hat nämlich noch einen Tipp für uns.
It's much better you write about football and not football administrators. That's my philosophy at least.
Also, das ist auch als Aufforderung an dich für den Newsletter natürlich gemeint.
Ich werde mir es zu Herzen nehmen, ich werde die FIFA ab sofort unter einem völlig neuen, aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten.
Das klang so ein bisschen wie, geht's raus, Jungs, schreibt's über Fußball.
Habt Spaß und schreibt's über Fußball.
Genau. Danke für deinen Besuch im FIFA Pitch Podcast.
Herzlichen Dank und schönes Wochenende.
Wir hören uns. Danke.
Ciao.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.